Dementsprechend freue ich mich schon über das Gesetz, auch wenn es jetzt für verschiedene Unternehmen ein gewisser Verwaltungsakt ist. Und das ist oft das, was mich daran ein bisschen nervt, weil das damit so negativ konnotiert ist bei verschiedenen Unternehmen.
Ah, verstehe.
Weil die sagen, ja, jetzt kommt da schon wieder ein neues Gesetz und ich habe doch erst das und das und das gemacht und die sehen den Mensch dahinter nicht. Was ich auch verstehen kann, weil solche Gesetze sind nervig. Aber hinter dem Gesetz stecken halt wirklich Menschen, die auf der einen Seite darauf angewiesen sind und einfach auch ihre Selbstständigkeit damit fördern wollen.
Das Schöne am 121 Watt Podcast ist, dass du uns nicht nur hören kannst, sondern zum Beispiel auf YouTube auch sehen kannst. Logisch, klingt natürlich, oder? Naja, es gibt aber viele Menschen in unserer Gesellschaft, für die ist das Ansehen von Dingen nicht so natürlich wie für die meisten von uns. Bedeutet, es gibt eben Menschen, die nicht so einfach im Web Dinge visuell konsumieren können. Und für Menschen, die es nicht so einfach haben, wäre es doch irgendwie lächerlich, wenn wir Menschen, die es tatsächlich in vielen Dingen einfach haben, nicht was tun, damit es für Menschen mit größeren Barrieren einfacher wird. Klang jetzt kompliziert, ist aber eigentlich für mich eine ganz logische Sache, oder Patrick?
Klar, könnte man ja nochmal in einfache Sprache verfassen, aber ich bin voll bei dir, Sarah. Und natürlich erwischt. Kein Thema beschäftigt uns gerade mehr oder sollte uns mehr beschäftigen, als barrierefrei oder zumindest barrierearm zu kommunizieren und dann natürlich auch getrieben durch die EU mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Und genau da möchten wir Betroffenheit schaffen und eine Zugänglichkeit zu diesem Thema und das natürlich, sagen wir mal, barrierearm, Sarah. Und dafür brauchen wir niemand Geringeren als Anna Jarosch. Richtig toll, dass du hier bist. Wir freuen uns sehr, dich als Gast begrüßen zu dürfen. Für die, die dich frecherweise noch nicht kennen, wer bist du und was machst du und warum liebst du, was du tust?
Vielen, vielen Dank, Sarah. Vielen Dank, Patrick, für die Einladung. Ich freue mich total, heute bei euch im Podcast sein zu dürfen. Ja, mein Name ist Anna Jarosch. Ich bin 22 und eben selber hochgradig sehbehindert. Ich bin fast blind. Ich habe noch eine Restsehstärke von ungefähr 5%. Und passend zum Podcast komme ich auch selber aus dem digitalen Bereich. Ich habe letztes Jahr meinen Bachelor im Medienmanagement und digitalen Marketing gemacht in Heidelberg an der Hochschule Fresenius. Und ja, bin seit Ende letzten Jahres, sprich seit Anfang November 2024, bei iAble Web Inclusion und darf mich tagtäglich mit dem Thema digitale Barrierefreiheit beschäftigen. Für mich eine absolute Herzensangelegenheit, weil ich eben darauf angewiesen bin. Also das Thema digitale Barrierefreiheit beschäftigt mich schon deutlich länger, im Prinzip mein ganzes Leben, einfach aufgrund meiner eigenen Sehbehinderung. Und deshalb freue ich mich total, dass ich jetzt gemeinsam mit dem Unternehmen diese Botschaft eben in die verschiedenen Branchen und Unternehmen tragen darf. Und ja, freue mich, heute ein bisschen mehr zu dem Thema erzählen zu dürfen.
Wir freuen uns auch mega, dass du da bist, liebe Anna. Bevor wir zu den rechtlichen Themen beziehungsweise den Themen kommen, die die Unternehmen interessieren sollten. Also wir haben heute hier nicht nur einen Podcast, weil wir Inklusion und Inklusivität leben wollen, sondern wir haben einen Podcast, weil es dazu demnächst ein Gesetz geben wird. Das heißt, jeder, der heute hier zuhört und in irgendeiner Art und Weise im Marketing tätig ist, sollte dranbleiben, um zu erfahren, was muss man eigentlich als Unternehmen umsetzen, wenn es denn jetzt im Sommer soweit ist. Aber bevor wir dahin gehen, Anna, nimm uns doch mal bitte mit. Wir sind ja jetzt hier vor dem Thema Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Wie sieht denn dein Alltag im Web aus, als jemand, der, wie du selber gesagt hast, nahezu blind ist? Also wie muss man sich's vorstellen? Wie navigierst du durchs Web? Was kannst du wie nutzen? Welche Hilfsangebote sind so vielleicht schon etabliert unter Menschen, die eine Einschränkung haben?
Ja, das ist natürlich ein sehr vielfältiges Feld, was einfach grundsätzlich daran liegt, dass wir uns im Bereich Barrierefreiheit, Inklusion, Einschränkungen auf einem extrem hohen Niveau an Individualität bewegen. Wir haben jetzt sehr viel von Sehbehinderungen gesprochen, von Blindheit. Dieses Thema umfasst einfach viel, viel mehr. Es geht um körperliche Einschränkungen, es geht um kognitive Einschränkungen, es geht um temporäre Einschränkungen, wie wenn ich zum Beispiel einen Arm gebrochen habe. Es geht generell um unsere alternde Gesellschaft und so weiter. Das heißt, alles, was ich heute an Impulsen gebe, ist immer wirklich nur aus meiner persönlichen Perspektive. Ich habe eine Sehbehinderung von ganz, ganz vielen Einschränkungen, die es so gibt, und selbst jede Sehbehinderung an sich kann sich noch total unterschiedlich ausprägen. Das heißt, für mich ist es so, wenn ich auf Webseiten unterwegs bin, nutze ich natürlich verschiedene Hilfsmittel, unter anderem auch das, was Smartphone, Tablet und Co. grundsätzlich schon anbieten, Zoom zum Beispiel. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin hochgradig sehbehindert, ja, ich bin aber auch vollständig farbenblind und extrem lichtempfindlich, deshalb übrigens auch die orange-roten Brillengläser. Also es hat nichts damit zu tun, dass für mich so die Farbgestaltung schöner ist, sondern es ist ein Lichtfilter für die Leute, die es als Videopodcast sehen. Und deshalb, ja, es ist einfach schwierig. Die meisten Webseiten sind nicht barrierefrei aktuell. Also ich würde mal sagen, 90% der Webseiten sind aktuell nicht barrierefrei oder auch nicht wirklich barrierearm. Mich da zurechtzufinden ist unglaublich schwierig. Wenn man zum Beispiel in einem Online-Shop ist, dann hoffe ich immer, dass ich mich besser zurechtfinde als in einem tatsächlichen Shop. Und ja, auch das ist nicht immer gegeben. Dementsprechend freue ich mich sehr, dass das jetzt ein bisschen mehr in die andere Richtung tendieren wird, hoffentlich.
So zum Verständnis, wenn man jetzt auf einen Online-Shop geht, hast du das gesagt, du nutzt vieles von integrierten Services, die Devices haben, vielleicht so eine Vorlesenfunktion oder sowas. Wie muss man sich das dann vorstellen? Ist es dann, wenn diese Funktion dir diese Webseite vorliest und die ist nicht barrierefrei oder barrierearm, kommt dann da nur Kauderwelsch raus, kommen da Leerstellen raus? Wie muss man sich vorstellen, was bedeutet das, wenn sie nicht barrierefrei ist, wenn du sie mit diesen Hilfsdiensten nutzt? Also für uns eben als Menschen, die nicht nutzen, also ich habe noch nie, auch nicht zu Testzwecken, bin ich ganz ehrlich, mal die Barrierehilfen genutzt von meinem iPhone. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, wie sieht das aus, was kommt da raus? Wie muss man sich das vorstellen, um auch zu verstehen, was würde denn gut sein? Also was wäre denn der Idealzustand?
Ja, also es fängt schon beim Zoomen an zum Beispiel. Wenn das nicht richtig programmiert ist und das ist auch ein Fehler, der in den Bereich Barrierefreiheit fällt, dann springt die Seite von rechts nach links, wenn du anfängst zu zoomen. Also es passiert, oder man kann gar nicht zoomen. Es gibt auch Webseiten, wo man einfach nicht manuell zoomen kann. Das ist für mich natürlich ein No-Go. Und ich verlasse die Webseite. Ich kann da nichts drauf anstellen, gar nichts. Also es geht einfach nicht. Und gerade auch bei dem Thema Vorlesefunktion, das ist genau so, wie du es gerade auch beschrieben hast, es fängt an, Kauderwelsch vorzulesen. Die Sachen müssen im Backend richtig gepflegt sein, damit solche externen Hilfsmittel, auf die Menschen teilweise ja angewiesen sind, wie zum Beispiel Blinde, die auf einen Screenreader teilweise angewiesen sind, also es gibt einige Blinde, die einen Screenreader nutzen, der funktioniert nicht, wenn die Seite im Backend nicht richtig gepflegt ist. Und dann kann es passieren, dass ein Warenkorb gar nicht auffindbar ist oder ja, dass die Texte einfach nicht richtig vorgelesen werden. Das ist genauso.
Ja, Sarah, super Punkt, den du da angesprochen hast. Anna, vielen Dank für den Input dazu. Das bedeutet ja, weil Anna, in meiner Wahrnehmung investieren gerade alle in inklusives Marketing, aber primär erstmal, was sozusagen die Texte angeht, dass die halt entsprechend dann auch in einfache Sprache übersetzt werden. Aber das ist es ja auch noch gar nicht, weil das ist zwar schön, aber wenn ich dann diesen Content, den ich gestaltet habe, in eine technische Umgebung kippe, der gar nicht diese Barrierefreiheit zulässt, ist es ja ein großes Problem. Das heißt, wir sprechen ja vor allen Dingen erstmal über die technische Möglichkeit, eine Seite barrierefrei bzw. barrierearm gestalten zu können.
Definitiv. Also es sind genau zwei Paar Schuhe im Prinzip.
Ja.
Wir haben auf der einen Seite diesen technischen Bereich, wo es wirklich um die Erfüllung, ich werfe den Begriff jetzt schon mal in den Raum, der WCAG-Kriterien, der Web Content Accessibility Guidelines geht. Das ist der technische Bereich. Und dann gibt es noch zusätzlich einen anderen Bereich, der geht in die Richtung Assistenzsoftware. Das heißt, dass man über dieses Maß hinaus noch weitere Hilfsmittel zur Verfügung stellt. Darunter fallen sowohl sogenannte Overlay-Tools, sehr umstritten aktuell, und auch das Thema einfache bzw. leichte Sprache. Auch hier gilt es zu differenzieren. Also das ist dann nochmal ein anderes Thema.
Ja, wir verweisen natürlich in den Shownotes auch nochmal auf das, was du gerade gesagt hast, ne, mit dem WCAG. Ich denke mal, da gibt es bestimmt eine schöne Quelle, Anna, die du für uns hast, auf die wir uns dann beziehen können. Das wäre fantastisch. Ja, danke dir.
Wenn wir jetzt mal auf das Gesetz schauen, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Also wir sind hier kein juristischer Podcast. Das ist keine Rechtsberatung von niemandem hier von uns. Ja. Nur damit das so einmal so der Disclaimer genannt ist. Aber wir schauen natürlich drauf und sagen, was kommt da auf die Unternehmen zu? Anna, worauf muss man sich als Unternehmen einstellen? Ich meine, das ist allerhöchste Eisenbahn. Wir haben nur noch wenige Wochen, bis das Gesetz in Kraft tritt. Was sind so die Anforderungen, die Unternehmen erfüllen müssen und vielleicht auch welche Unternehmen?
Ja, das ist ganz richtig. Es brennt mittlerweile, weil der Stichtag ist der 28. Juni 2025. Da tritt das Gesetz in Kraft und ich schiebe es schon mal vorweg. Es gibt nur in ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen eine Übergangsfrist. Also in allen anderen Fällen greift das Gesetz sofort. Ich sage es auch noch mal ganz explizit, ich darf hier keine Rechtsberatung geben, kann ich auch gar nicht. Ich habe kein Jura studiert und da bin ich auch sehr froh drum. hätte ich nämlich, glaube ich, nicht geschafft. Aber wir haben natürlich doch einige Erfahrungswerte jetzt aus den letzten Jahren, weil dieses Thema gerade im öffentlichen Bereich schon deutlich länger verpflichtend ist, schon seit 2021. Da heißt das Gesetz ein bisschen anders und hat auch ein bisschen andere Richtlinien. Aber jetzt beschäftigen wir uns mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, was dann eben für den privatwirtschaftlichen Sektor greifen wird. Die Regelungen, für wen das Ganze greift, sind schwierig formuliert. Das heißt, ich kann hier die große Empfehlung aussprechen, sich da wirklich fürs Unternehmen selbst einen Juristen an die Hand zu holen, der das explizit genau für das Unternehmen auch beurteilt. Es gibt natürlich grobe Richtwerte, wie zum Beispiel, dass es mehr als 10 beziehungsweise ab einer Größe von 10 Vollzeitmitarbeitern und einem Jahresbruttoumsatz von 2 Millionen sehr wahrscheinlich ist, dass man in die Pflicht fällt, wenn man Produkte und Dienstleistungen an Endkonsumenten, also im B2C-Bereich, vertreibt. Beziehungsweise nicht mal zwangsweise vertreibt, sondern auf seiner Webseite anbietet. Sprich, auch alles, was zur Vertragsanbahnung dienlich sein kann, auch E-Mail-Newsletter, Social-Media-Marketing, wo wirklich Produkte angeboten werden oder Dienstleistungen, fällt schon in den Bereich.
Ah ja, okay. Also das heißt, es betrifft sehr, sehr viele Absolut. Unternehmen und wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Unternehmen von Menschen, die heute hier zuhören. Was sind denn so die groben Eckdaten? Also wir haben ja gesagt, wir können nicht immer bis ins allertiefste Detail gehen, aber wir können vielleicht mal so eine grobe Liste aufstellen. Was wird denn auf jeden Fall kommen? Also mal von der Individualität des einzelnen Falls abgesehen, aber was sind so Dinge, die da enthalten sind, auf die wir uns einstellen müssen?
Das ist sogar relativ klar geregelt oder sehr klar geregelt. Das sind nämlich genau diese Web Content Accessibility Guidelines, von denen ich vorhin gesprochen habe.
Okay.
Die sind ganz konkret formuliert. Das sind über 120 Prüfschritte, nach denen da technisch geprüft werden muss.
Wahnsinn, ja.
Nicht alle davon sind tatsächlich technisch abprüfbar, sondern es gibt auch welche, die müssen wirklich manuell geprüft werden. Also da komme ich mit technischen Hilfsmitteln nicht weiter. Da muss ein Mensch drauf gucken, definitiv. Und die sind wirklich konkret formuliert. Das geht von Alttextbeschreibungen, Linktextbeschreibungen, Kontrastüberprüfungen, alte Attribute und so weiter. Es ist wirklich ein sehr vielfältiges Feld. Und genau nach denen ist eben zu prüfen. Das klingt sehr kompliziert, weil es super viele Prüfschritte sind. Aber genau dafür gibt es halt mittlerweile die Hilfsmittel sowohl für Agenturen als auch für Unternehmen, damit man nicht also wenn jetzt eine Behörde zum Beispiel kommt und sagt, hey, wir haben euch geprüft nach den WCAG-Kriterien, ihr müsst das und das jetzt erfüllen, dann kriegt man meistens einen circa 100-seitigen PDF-Prüfbericht mit der Fehleranalyse. Und damit können die meisten Unternehmen logischerweise nicht so gut umgehen. Und das ist einfach im Handling schwierig. Und genau dafür gibt es halt mittlerweile andere Lösungen.
Ah, verstehe. Und darf ich so auch dann zum Beispiel unter anderem iAble einordnen, dass ihr sozusagen uns an die Hand nehmt, das zu prüfen auf Basis dieses Anforderungskatalogs?
Das ist richtig. Also iAble ist ein klassisches SaaS-Unternehmen. Das heißt, wir haben Software-Tools entwickelt, mit denen es eben möglich ist, nach den WCAG-Kriterien zu prüfen. Okay. Und wir haben auch Software-Tools entwickelt für dieses Thema Assistenzsoftware. Also wir decken genau diese zwei Felder ab.
Ja. Das heißt, wenn ein Unternehmen jetzt dasteht und sagt, wir haben die letzten zehn Monate unter einem Stein gelebt, uns fällt gerade auf, wir müssen was machen, dann kann ich theoretisch zu iAble gehen und sagen, Leute, helft mir und ihr macht genau das. Ihr nehmt die mit an die Hand, schaut, wie viele der Kriterien erfüllen sie schon, erstellt da vielleicht eine To-Do-Liste. So kann man sich das so vorstellen?
So ungefähr. Also wenn jetzt ein Unternehmen auf uns zukommt und sagt, oh, ich habe gesehen, da gibt es jetzt dieses Gesetz, was zur Hölle muss ich tun? Dann setzen wir uns als erstes natürlich mal mit dem Unternehmen zusammen hin und schauen uns den Status quo an. Dafür haben wir unsere Auditierungssoftware, die prüft exakt nach diesen WCAG-Kriterien. Die macht nichts anderes. Das ist unser Feinwerkzeug, das zeigt auf, wo liegen die Fehler, wie sind die Fehler zu beheben, zeigt auch die Lösungsansätze auf, es ist mittlerweile eine KI integriert und so weiter. Damit kann ich im Prinzip jede Unterseite der Webseite durchprüfen.
Und was sind denn so, achso, entschuldige Anna, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen.
Alles gut, sprich ruhig.
Was sind denn so die häufigsten Fehler, die, ihr habt ja bestimmt schon einige von diesen Auditierungen jetzt gemacht. Wo hapert es denn am meisten? Also wo ist so ein Bereich, wo du sagst, boah, das haben so viele vergessen? Ja.
Das sind eigentlich wirklich die drei Felder, die ich vorher noch schon mal so angesprochen habe. Gerade das Thema Alttext-Hinterlegungen, also dass wirklich jedes Bild mit einem Alttext versehen ist, der eben nicht nur irgendwie dahingeklatscht ist, sondern wirklich den Sinn erfüllt, das Bild so zu beschreiben, dass jemand, der nicht sieht, weiß, was auf dem Bild zu sehen ist. Mhm. Der Text darf nicht zu lang und nicht zu kurz sein. Auch dafür gibt es Richtlinien und er muss vor allem sinnig sein. Das heißt, selbst wenn das sind übrigens dann auch die Fehler, von denen ich gesprochen habe, wo ein Mensch drauf gucken muss. Also unsere Software erkennt natürlich auch nur, ob ein Alttext hinterlegt ist oder nicht und welche Länge er hat. Aber ob der auch den richtigen Sinn hat, das ist die Aufgabe eines Menschen, das Ganze zu überprüfen. Und das ist auch ein SEO-relevantes Thema. Also,
genau, das wollte ich nämlich. Danke, Anne, für die Vorlage. Genau, da wollte ich nämlich gerade hin. Patrick, jetzt höre ich von den SEOs manchmal, also anders. Den SEOs. Aus Annas Perspektive soll das Bild, also als deskriptiv untertitelt werden mit dem Alt-Tag, wo drauf steht, was weiß ich, Wiese, grüne Wiese mit großem Apfelbaum, darunter eine Picknickdecke mit zwei Menschen drauf. Mhm. Und jetzt geht's aber vielleicht auf unserer Webseite, wo dieses Bild mit dem Apfelbaum ist, um Apfelsaft in einem Glas und wie toll dieser Multivitamin-Apfelsaft ist. Und jetzt sagt der SEO, ja, aber da steht ja Picknickdecke und nichts davon passt zu dem, was wir eigentlich machen. Patrick, du als SEO, was ist jetzt hier, was machen wir denn jetzt? Wir haben einmal das Thema Barrierefreiheit und wir haben das Thema Suchmaschine und die nutzen beide ein und dasselbe Attribut.
Ja,
und jeder will es für sich beanspruchen.
Es ist halt eine Farce, weil du hast auch ganz viele, zum Beispiel bei den Anwaltskanzleien, sind dort mehr Blumengedecke zu sehen als das, was sie wirklich beruflich anbieten. Das heißt, es sollte eher ein Impuls sein, die Content-Welt in Bild- und Videosprache in meine tatsächliche Angebote zu gießen. Dass halt wirklich auch bei dieser Picknickdecke das eigene Produkt zu sehen ist, damit ich das halt auch dann wieder in dem entsprechenden Alt-Attribut zum Beispiel integrieren kann. Also das sollte man sowieso lösen, weil die Wort- und Bildsprache ist natürlich entscheidend und sollte halt in sich auch konsistent sein. Also das ist schon lösbar und nochmal ein guter Impuls. Ich habe immer so ein Extrembeispiel, wo ein Entrümpler in Hamburg ein Kreuzfahrtschiff auf seiner Seite zeigt. Aber der Alttext geht halt auf das Thema Entrümpelung in Hamburg. Also selbst das ist ja auch nicht nur barrierefrei, sondern auch nicht fair, was sozusagen dann diese beiden komplett nicht konsistenten Botschaften angeht. Ganz, ganz wichtiges Thema. Und hier ist natürlich eine Bringschuld. Ich brauche ja dann wiederum, Anna, Content Management bzw. Shop-Systeme, die schon recht konform gehen, was sozusagen dann eine WCAG-Checkliste einfordert. Nach dem, was du jetzt schon so gesehen hast oder erleben durftest, seht ihr schon Tendenzen, Anna? Gibt es schon klare Empfehlungen, die man aussprechen kann, dass das Shop-System schon mehr die technischen Voraussetzungen geschaffen hat als ein anderes System?
Natürlich beschäftigen sich die verschiedenen Systeme jetzt viel mit dem Thema, ist logisch. Ich persönlich kann noch keine Empfehlung aussprechen, weil nach meinem persönlichen Empfinden
Ja.
Die redaktionelle Pflege einen viel höheren Einfluss hat, weil gerade sowas wie Alttextpflege oder Linktextpflege, das liegt meistens entweder bei den Unternehmen selbst oder bei den Agenturen. Und das hat nichts mit dem System an sich zu tun. Das ist ja auch das Thema, wenn man zum Beispiel unser Tool mit dazu nimmt. Wir haben einen Zusatz in dem Tool, das gibt einem KI generiert Alttextbeschreibungen raus.
Mhm.
Aber ob das Ganze dann von unseren Kunden sozusagen angewendet wird, das liegt ja dann nicht mehr bei uns. Genauso
klar,
wie wenn sowas von einem Content-Management-System angeboten wird, dann auch nicht bei dem System liegt, sondern beim Anwender. Dementsprechend ist das für mich der größere Punkt, dass man da eher ja, in den Abteilungen oder in den Agenturen drüber aufklärt.
Ja, trotzdem faszinierend. Ich habe mal auch vor unserer Aufnahme also die gängigsten CMS und Shop-Systeme abgefragt. Also auch, wie sie sich halt selber auf ihren Landingpages präsentieren. Das Thema WCAG-konform, wenn man das so sagen kann zum Beispiel, ist noch gar nicht präsent tatsächlich.
Nee, nicht überall. Was aber auch ganz gefährlich ist, es gibt verschiedene Anbieter, die werben jetzt doch schon sehr offensiv damit, dass sie barrierefrei sind oder die Webseiten barrierefrei machen. Einige verlassen sich da drauf. Die aber im Endeffekt haftbar dafür gemacht werden, sind dann doch die Shopbetreiber, die Webseitenbetreiber. Und können das nicht abwälzen auf das Managementsystem. Und es ist einfach nicht so, die können auch nicht garantieren, dass die Seiten damit barrierefrei werden. Es ist technisch und menschlich nicht möglich.
Ja, verstanden. Wichtiger Punkt.
Wenn wir uns jetzt, wir haben uns jetzt ja mal dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz gewidmet. Und wenn du als jemand, der auf Barrierefreiheit angewiesen ist, das jetzt beurteilen muss, ist das für dich ein großer Erfolg oder ist es für dich ein Papiertiger, wo man sagt, ja toll, selbst wenn das alles erfüllt ist, das ist ein Haufen Aufwand für alle, sind wir noch lange nicht da, wo wir sein sollten für ein Mindestmaß an Inklusion. Wo würdest du das einschätzen? Ist es was gut gemeint, aber nichts geworden oder ist es gut gemeint und doch ganz vernünftig geworden?
Also ich bin da doch ein bisschen zwiespältig, was das Thema angeht. Grundsätzlich finde ich es natürlich ein bisschen schade, dass wir dafür jetzt ein Gesetz brauchen. Weil eigentlich sollte es selbstverständlich sein, so wie das Thema Barrierefreiheit im analogen Raum behandelt wird, wo es aber definitiv auch noch keine Selbstverständlichkeit ist, also das erlebe ich ja tagtäglich, sollte das natürlich im digitalen Raum eigentlich nicht anders sein. Dementsprechend freue ich mich schon über das Gesetz, auch wenn es jetzt für verschiedene Unternehmen ein gewisser Verwaltungsakt ist. Und das ist auch das, was mich daran ein bisschen nervt, weil das damit so negativ konnotiert ist bei verschiedenen Unternehmen.
Ah, verstehe.
Weil die sagen, ja, jetzt kommt da schon wieder ein neues Gesetz und ich habe doch erst das und das und das gemacht und die sehen den Mensch dahinter nicht. Was ich auch verstehen kann, weil solche Gesetze sind nervig. Aber hinter dem Gesetz stecken halt wirklich Menschen, die auf der einen Seite darauf angewiesen sind und einfach auch ihre Selbstständigkeit damit fördern wollen. Natürlich, ich kann in einen Laden gehen und kann versuchen, mir da ein grünes T-Shirt zu kaufen. Da fängt es aber schon an. Dann muss ich eine Mitarbeiterin fragen, hey, hier hängt das T-Shirt in verschiedenen Farben. Können Sie mir bitte das Grüne raussuchen?
Ja, verstehe.
Online habe ich eigentlich den Weg. Und ich bin immer der Meinung, man setzt sich seine Barrieren nur selber. Jein, ist teilweise halt nur wahr, weil wenn man die Hürde dann doch so gesetzt bekommt, dass man erst gar nicht auf die Webseite kommt. Ja, da hilft dann jedes Zusatzhilfsmittel nicht, wenn der Weg versperrt wird. Das ist halt die Grundproblematik an der Geschichte. Und deshalb denke ich schon, dass das Gesetz notwendig ist. Aber die Menschen, also es muss sich nicht jeder mit dem Thema auskennen lassen, aber die Menschen müssen sich helfen lassen, weil es gibt mittlerweile halt Unternehmen, die sich seit einigen Jahren mit nichts anderem beschäftigen. Und da auch mal auf den Rat zu hören, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
Ja, ich finde das so wichtig. Und ich meine, gerade in Zeiten, wo es gerade sehr um Haltung und Werte geht, ist es umso wichtiger, da auch die Empathie klar zu kommunizieren, was halt eben entsprechend Menschen angeht, wie du sie beschrieben hast. Und vor allen Dingen, es kann ja auch einen selber treffen, weil du hast ja auch zum Beispiel von temporären Einschränkungen zum Beispiel gesprochen, ja, oder dass einem doch, ne, wir wollen es natürlich keinem wünschen, eine Krankheit ereilt, die dann zu einer, ja, Beeinträchtigung zum Beispiel führt. Und das finde ich halt extrem wichtig, und dass da irgendwie dieser Faktor des Seufzen auftaucht oder so, das darf heutzutage umso mehr nicht sein, weil inklusives Marketing bedeutet halt auch noch so viel mehr.
Absolut, definitiv. Ich sehe halt viele Probleme, die jetzt gerade kommen. Auch die ganzen Trittbrettfahrer, die sich jetzt das Thema Barrierefreiheit auf die Fahne schreiben und einfach wenig bis keine Erfahrungswerte mitbringen. Und dann entstehen natürlich solche Gefahren, wie dass man mit einem Overlay-Tool eine Seite barrierefrei macht, was einfach falsch ist. Anders kann man es nicht sagen. Ein Overlay-Tool, also ein Assistenz-Tool, das kann hilfreich sein, wenn es richtig angewendet wird und richtig gestaltet, richtig programmiert ist. Aber es kann auch zu viel größeren Hindernissen führen. Es gibt Anbieter, die machen das gut, und es gibt Anbieter, die machen es eben nicht gut.
Ja, gut, dass du es mal gerade beschrieben. Ja, gut, dass du es nur beschrieben, schon mal angefangen hast zu beschreiben. Hast du ein konkretes Beispiel, wenn ich auf ein solches Overlay-Tool dann klicke, was passiert dann?
Ja, und noch dazu, was macht das? Also für mich ist, was mich vor allem noch interessieren würde, zu dem, was Patrick sagt, so dieser technische Unterbau, ist das so eine Art Shortcut? Ich will nicht mein komplettes System umbauen, so vermeintlicher Shortcut. Ist das so ein vermeintlicher Shortcut? Ich will nicht mein komplettes System umbauen, mein CMS gibt es nicht her, ich klatsche ein Overlay-Tool drauf, Barrierefreiheit, Stärkungsgesetz, Konformität erledigt, Haken dran. Ist das Versprechen, dass diese Toolanbieter machen und nicht einhalten? Oder also, wie ist ein Overlay-Tool einzuordnen? Vielleicht erst noch so zum Verständnis aus technischer und unternehmerischer Perspektive und dann die Frage aus Anwendungsperspektive, wie es der Patrick beschrieben hat.
Also grundsätzlich legt sich ein Overlay-Tool wirklich auf die Seite drauf und verändert sie damit im Frontend. Also es ist im Prinzip ein Tool, mit dem ich als Anwender die Möglichkeit habe, mir die Webseite auf meine persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Was grundsätzlich für mich ein sehr schöner Gedanke ist, weil ich sage immer, auch wenn die Seite technisch nach dem WCAG konform und möglichst barrierearm ist, kann ich persönlich weiterhin auf Probleme stoßen, weil ich zum Beispiel extrem lichtempfindlich bin und mir den Kontrast gerne so einstellen würde, dass ich weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund habe, weil es mich sonst einfach blendet. So, natürlich kann ich sowas prinzipiell auch im Browser machen. Es gibt andere Softwareprogramme, mit denen ich sowas ändern kann. Aber so ein Overlay-Tool ist im Prinzip dafür da, dass ich auf der Seite die Hilfsmittel finde, die ich suchen könnte. Ich versuche das immer so zu beschreiben, wenn ich als Rollstuhlfahrer in der Stadt unterwegs bin und ich möchte gerne in einen Laden und sehe, da sind Stufen. Dann kann der Ladenbesitzer nicht davon ausgehen, dass ich meine Rollstuhlrampe mitschleppe.
Ah, gutes Beispiel. Ja, verstanden.
So. Das heißt, der Ladenbesitzer muss eine Rollstuhlrampe zum auf die Treppe legen da haben oder muss dafür Sorge tragen, dass ich durch den Hintereingang reinkomme. Das ist im Prinzip immer meine Beschreibung dafür. Natürlich kann ich mir als Seheingeschränkte auch meine Softwareprogramme zusätzlich runterladen, teilweise kostenpflichtig erwerben und so weiter. Aber ich darf davon als Webseitenbetreiber nicht ausgehen, dass ich das kann. Also
total.
Dafür ist ein Overlay-Tool da. Es ist ein Entgegenkommen des Webseitenbetreibers quasi.
Ja.
Aber nur für die Anwendung.
Ja, gerade ganz spannender Punkt, den du nebenbei noch so gesagt hast. Also tatsächlich ist es auch der Ist-Status, dass es zum Teil kostenpflichtige Lösungen gibt.
Ja.
Ah, okay.
Das
verstanden.
Ist so. Ist ein schwieriges Thema, weil verschiedene Einschränkungen bekommen sowas kostenlos. Andere, weil sie zum Beispiel zu viel sehen, eben nicht. Das sind einfach Richtwerte, nach denen sich das orientiert und so weiter. Das ist aber extrem individuell.
Okay, ja, gut zu wissen, aber schönes Beispiel mit der Rampe tatsächlich, ja.
Wie kann ich denn als Unternehmer den richtigen Weg finden? Du sagst, Overlay Tools ist tricky Kiste. Also was ist denn so ein Weg, wenn ich sage, okay, Analogie mit der Rampe verstanden, ich will eine Rampe bauen, die es möglichst einfach macht für Menschen, zu mir in den Shop zu kommen. Welche Art von Rampe, wenn wir jetzt bei der Analogie bleiben, was können Shopbetreiber machen, um es gut zu machen? Nicht nur, um es zu versuchen, sondern sagt, wenn ein Shopbetreiber das macht, dann ist das wirklich hilfreich und so barrierearm, wie es halt aktuell möglich ist.
Also es gibt für mich zwei grundlegende große Probleme bei diesen Overlay-Tools. Das erste ist, dass es passieren kann, dass ein externes Softwareprogramm, wie zum Beispiel ein Screenreader, der von einem Blinden benutzt wird, mit dieser Assistenzsoftware, also das mit dem Overlay-Tool, kollidiert. Das heißt, dass sie sich gegenseitig blockieren. Und das ist was, das darf nicht passieren. Weil ein Blinder kann mit einem Overlay-Tool nicht arbeiten. Das ist auf visueller Ebene aufgebaut. Also das kann man einfach nur benutzen, wenn man sieht. Und dieses Assistenztool darf ja nicht den Zugriff einer blinden Person auf die Webseite verhindern. Also das ist einfach was, das darf nicht passieren. Und bei den allermeisten Anbietern gibt es da eben keinen Blocker. Wir haben es tatsächlich geschafft, als iAble da was einzurichten, als dass die blinde Person zum Beispiel, also ein Screenreader-Nutzer, eine Meldung bekommt, die anzeigt, hey, hier ist ein Overlay-Tool auf der Seite, möchtest du das ausschalten oder möchtest du es benutzen? Weil es gibt ja auch Screenreader-Benutzer, die noch Sehkraft haben, die dann sagen, okay, wenn es da sowas gibt, dann nutze ich das gerne. Da muss einfach diese Entscheidung da sein und das habe ich in den meisten Fällen nicht. Und was für mich ein weiterer extrem wichtiger Punkt ist, bei den meisten Anbietern sind die Funktionen, die ich habe, wie zum Beispiel Bilder ausblenden, Schriftgröße vergrößern, Kontrast erhöhen und so weiter, nach Behinderungen beschrieben. Also es gibt dann zum Beispiel eine Funktion, die nennt sich Epileptiker-Modus. Damit kann ich mir bewegtes Bild, Bilder, Ton und so weiter ausschalten. Oder eine Funktion für Sehbehinderte, mit der ich dann die Schriftgröße vergrößern kann und so weiter. Finde ich einfach nicht besonders elegant gelöst, weil ich persönlich blende mir die Bilder auch häufig aus, weil es für mich super viele Impulse sind, die ich nicht verarbeiten kann. Und wenn ich auf der Suche bin nach einer bestimmten Information auf der Seite, dann will ich nicht so viel Ablenkung haben. Und ich persönlich gehe ja wirklich offen mit meiner Sehbehinderung um. Ja? Ich kann mal alles fragen, mir tritt man da so schnell nicht auf die Füße.
Ja, verstehe.
Aber wenn ich dann als sehbehinderte Person mir den Epileptiker-Modus anstellen muss, ungünstig, kann vielen sauer aufstoßen.
Beziehungsweise
kann sowas natürlich auch, gerade wenn man zum Beispiel eine Sehbehinderung durch einen Schicksalsschlag erlitten hat, ist es einfach ein ganz sensibles Thema. Und ich weiß, dass aus guter Erfahrung von Freunden und Bekannten, dass die davon nicht besonders amüsiert sind. Und jeder, der eine Einschränkung hat, wird selber wissen, welche Funktionen einem gut tun. Die müssen nicht nach der Behinderung beschrieben sein. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, wie kann ich mir das denn auch technisch vorstellen, damit dann entsprechend eine Website oder App auch dann direkt korrekt reagiert? Weil darum geht es ja auch, weil wenn wir wieder mit dem Beispiel mit der Rampe das uns vors Auge führen, gebe ich ja schon ein Signal mit, durch den Rollstuhl zum Beispiel. Gibt es denn die Möglichkeit, dass ich dann zum Beispiel, Anna, auf deinem Smartphone oder auf dem Laptop hinterlege, ich brauche folgende Unterstützung, dass dann die Webseite, die App, wie auch immer, darauf reagiert?
Also, es ist ein bisschen, eigentlich ist es total einfach, aber es klingt ein bisschen kompliziert. Also, als Webseitenbetreiber kann ich so ein Assistenztool mit zwei Zeilen JavaScript zum Beispiel integrieren. Dann ist es fest auf meiner Webseite, wird dann von uns zum Beispiel noch angepasst. Das ist easy. Und wenn ich jetzt zum ersten Mal dann auf die Webseite komme, wo so ein Tool ist, dann stelle ich mir meine Funktionen ein.
Okay, und das aber auch noch vor dem Consent, weil es ploppt ja auch noch der Cookie-Banner auf. Also all das sollte ja eigentlich davor schon passieren, oder? Bevor der Cookie-Banner aufploppt?
Da kommt eben wieder diese Kombination aus den technischen Barrieren
ja.
der Assistenzsoftware. Der Cookie-Banner sollte einfach grundlegend barrierefrei gestaltet sein, dann kann ich ihn wegklicken.
Okay.
Manchmal kommt der Cookie-Banner zuerst, manchmal kann ich es erst einstellen. Das ist die Problematik habe ich tatsächlich öfter, dass der Cookie-Banner ja nicht immer direkt kommt.
Genau.
Ein bisschen Zeit verzögert. Und manchmal hatte ich dann schon die Zeit, mir die Sachen einzustellen. Also es ist sehr unterschiedlich. Was ich aber noch sagen wollte, man kann die Funktionen ja dann lokal speichern. Also wenn ich das nächste Mal auf die Webseite komme, dann sind meine Funktionen weiterhin so. Aber auch wenn ich kann das verknüpfen. Das heißt, wenn ich auf eine weitere Webseite komme, wo das Assistenztool angeboten wird, werden die Einstellungen übernommen.
Mega sinnvoll. Klar.
Aber da bist du quasi als User gefragt, für welches Tool du dich entscheidest. Und du musst halt dann hoffen, dass die Kompatibilität bei den Webseiten da draußen möglichst hoch ist. Oder treffe ich die Einstellungen toolunabhängig als Website-Betreiber und die einzelnen Tools greifen immer auf die gleichen Einstellungen zu?
Nee, das geht tatsächlich noch nicht. Also ich weiß, dass es bei uns so geregelt ist, dass die Einstellungen einfach auf jeder Webseite übernommen werden, bei dem unser Assistent eingebunden ist. Ich habe aber zum Beispiel auch die Möglichkeit, als User mir den Assistent als eigene Browser-Erweiterung runterzuladen. Also wenn ich das einfach auf jeglichen Webseiten nutzen möchte. Das heißt, ich schleppe dann aber wieder meine Rollstuhlrampe mit. Also ich habe die Möglichkeit, meine Rollstuhlrampe mitzuschleppen. Das geht schon. Weil es gibt ja auch Einschränkungen. Wenn ich zum Beispiel wirklich noch extremer lichtempfindlich wäre, dann müsste ich mir das ja vorher irgendwie einstellen und ich will erst gar nicht auf eine Seite kommen, die mich blendet, um dann irgendwie wahllos das Icon zu suchen, mit dem ich es anpassen kann.
Aber ganz ehrlich, nur ganz kurz, Sarah, eigentlich müssten sich ja dann dort alle Anbieter auf ein Protokoll einigen, um so die Grundeinstellung, die ich getätigt habe, übernehmen zu können.
Kommen wir wieder in den Bereich der Individualität. Ich treffe nicht auf jeder Webseite die gleichen Einstellungen. Weil jede Webseite ist ja anders gestaltet. Von der Farbgestaltung her, von dem System her, die grundsätzliche Schriftart, die verwendet wird, die Schriftgröße und so weiter. Ich nutze den Assistent ja auf jeder Webseite neu und anders.
Verstanden.
Deshalb ist es so wichtig, dass sie grundlegend barrierefrei ist und ich eben nicht auf den Assistenten angewiesen bin.
Gut erklärt, danke dir. Ja, das fantastisch.
Wichtiger Punkt, ja. Für alle da draußen, also denen so geht wie mir, ich habe tatsächlich zum allerersten Mal bei euch auf der Seite bei iAble so einen Assistenten überhaupt gesehen. Also ich habe den auf keiner anderen Webseite bisher gesehen. Ich nutze natürlich auch keine Tools, deswegen wird mir sowas vielleicht auch nicht angezeigt. Aber ich fand das sehr, sehr schön. Wir packen euch einen Link in die Shownotes. Da kann man sich das mal angucken und mal ein bisschen verstehen, was für Einstellungsmöglichkeiten es gibt. Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche, wo man eben genau das, was du gesagt hast, je nachdem, mit welcher Einschränkung du hast und welche Art von Barrierereduktion man benötigt, dort einstellen kann, fand ich für mich sehr, sehr sehr, sehr gut nachvollziehbar, was damit gemeint ist. Weil ich finde, es ist schon schwierig, wenn man so in seinem Daily Struggle of Marketing ist, dann auch mal so einen Schritt zur Seite zu treten und sagen, okay, jetzt öffne ich mal meinen Horizont und verschaffe mir ein klares Vorstellungsvermögen. Wie geht es Menschen, die nicht all die Möglichkeiten haben, visuell, haptisch, taktil, wie auch immer, die ich habe? Fand ich schon sehr interessant, das mal zu sehen, wie so ein Overlay-Tool
aussieht. Also zum Verständnis, dieses Icon, Anna, da hat man sich ja wohl auf so eine Art Unisex-Personenzeichnung geeinigt. Ja, für mich jetzt nicht das eingängigste Icon, ich weiß es nicht, aber darauf hat man sich wohl geeinigt. Ne? Das ist dann so eine Art Uni-Format, oder?
Das ist das internationale Zeichen der digitalen Barrierefreiheit. Und zustande gekommen ist es durch die Diskussion, dass man eventuell einen Rollstuhlfahrer nimmt, aber dann haben sich halt wieder Menschen mit Seheinschränkungen zum Beispiel auf den Schlips getreten gefühlt, was ich auch verstehen kann, weil wir sitzen im Rollstuhl. Und deshalb hat man wirklich sowas ganz, ganz Allgemeines genommen, was für alles stehen kann. Aber es ist ein genormtes Zeichen.
Ja, genau. Genau. Also einfach, ne, jetzt Sarah, was du meinst, bei iAble findet ihr es dann im Desktop, in der Desktop-Variante, ich glaube, rechtsbündig dann zum Beispiel untergebracht. Genau. Und ich schaue mal ganz kurz in der mobilen Variante. Genau. ist es halt auch so eine Art Sticky-Element. Ne?
Also es lässt sich individuell einbinden, egal wo auf der Webseite, auch als White-Label-Lösung, in anderen Farben, an anderen Stellen. Wir sagen nur halt immer dazu, wenn ihr sowas schon anbietet, was eine super coole Sache ist und definitiv kein Muss, dann bindet es doch bitte auch so ein, dass die Leute es finden.
Es hilft. Ja, ich finde es großartig. Ich habe echt viel gelernt, Anna.
Ja.
Das war für mich ein ganz, ganz toller Anlass, der Podcast, auch meinen eigenen Horizont noch zu erweitern und über viele Dinge sich Gedanken zu machen, über die man sich im Alltag häufig ja nicht so Gedanken macht. Wie geht's den anderen? Da ist man einfach zu sehr in seinem eigenen Trott. Und ich finde, du hast uns da sehr, 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 sehr viele Einblicke gewährt, die nachwirken, sagen wir es mal so.
Ja, absolut. Und du kannst dich gerne schon mal darauf einstellen, während Sarah und ich hier gleich ganz in Ruhe abmoderieren. Die Gäste dürfen bei uns immer das Format abschließen mit einem Statement. Darauf freue ich mich gleich schon. Und Sarah, ich kann es nur bestätigen. Und ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Und natürlich könnt ihr hier nichts weiter verpassen, indem ihr einfach hier auf Abonnieren klickt. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen, über Kommentare. Wir sehen uns natürlich auch auf YouTube. Von daher ganz lieben Dank, Anna. Ich bin wieder schlauer und inspirierter.
Das freut mich auf jeden Fall sehr. Ich hoffe, ich konnte ein paar neue Perspektiven und Blickwinkel auf dieses neue Gesetz mit einbringen. Mir ist immer ganz wichtig, bleibt einfach offen. Auch Menschen mit Einschränkungen führen ein ganz normales Leben. Selbstständigkeit ist da das allerhöchste Gut. Und dementsprechend eröffnet den Menschen auch die Möglichkeit, dass sie genau das fördern können. Man muss sich nicht in jedem Thema gut auskennen. Es gibt Menschen, die beschäftigen sich damit. Geht also genau auf solche Menschen zu. Kommt gerne auf mich zu. Ich stehe für jegliche Fragen gerne zur Verfügung. Ich habe schon gesagt, mich kann man mit Fragen löchern und mir tritt man nicht auf die Füße. Also immer gerne. Und ja, ich hoffe, dass wir mit dem Gesetz nochmal weiter in eine bessere Richtung gehen, um digitale Inklusion weiterzuleben.
Sagt Anna Jarosch beim 121 Watt